Guten Morgen zusammen. Vielen Dank, liebe Kinder, für das Lied. Ihr saht so mutig aus. Ich versuche mir dann ein Beispiel jetzt zu nehmen. Janis klopfte mir gerade noch auf die Schulter und meinte, du setzt heute den Maßstab für die kommenden Predigten. Danke für die extra Bürde. Nein, wie ihr schon gehört habt, wollen wir uns mit dem Titusbrief beschäftigen in den kommenden Wochen in der Predigt. Und Jakob hat uns auch letztes Wochenende so wunderbar eingeführt, ja, den Titusbrief einmal so komplett, ja, von vorne bis hinten so eingeführt, und es war sehr hilfreich. Die Gefahr besteht natürlich jetzt für uns als Prediger, dass es so ähnlich wie eine Bibelstunde wird. Und darüber habe ich auch die Tage so sehr nachgedacht, wie kriege ich das denn hin, eine Predigt rauszumachen. Aber wir werden uns bemühen. Und in diesem kurzen Abschnitt, den wir heute ja gemeinsam durchgehen wollen, Verse 1 bis 4, da kann man wirklich viele praktische Anwendungen mit rausnehmen. Und das hat mich einfach ermutigt. Ja? Gott spricht überall. Auch wenn es nur wie so eine Einleitung in einem Brief klingt, sind da wunderbare, ja, Botschaften für uns versteckt. Und das ist das Gute, und da wollen wir heute wirklich lernen. Und ich habe auch den wunderbaren Mann Titus besser kennengelernt und Paulus noch eine Seite von ihm besser kennengelernt. Dieser Brief ist geschrieben von Paulus an Titus. Ja, ich lese zum Anfang diese ersten vier Verse, Titus 1, 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Ein langer Satz, wow. Also Paulus, der ist wirklich ein Spezialist darin, irgendwie besondere Sätze zu sprechen. Und wahrscheinlich hat so manch einer gar nichts verstanden. Ja, so ging es mir auch am Anfang, so ähnlich. Vielleicht einmal ganz kurz, ich werde eine ganz kurze Einführung in diesen Brief machen, warum der so geschildert ist. Und zwar, wir merken gerade am Anfang, ein Brief fängt hier echt interessant an. Paulus stellt sich als erster vor, und das war ganz normal zur damaligen Zeit, dass sich erst der Schreiber vorgestellt hat, dann wurde der Adressat benannt und dann kam der Gruß. Ich weiß nicht, wer beruflich vielleicht einige E-Mails schreibt und sowas. Wir merken, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ja? Wir begrüßen meistens erst den Schreiber. Ja, sehr geehrter Herr Meier, wie auch immer. Und dann kommt unser Anliegen. Ich bin auch bei uns tätig für die Qualitätssicherung auf Arbeit und schreibe auch einige E-Mails. Und ich schreibe den Adressaten an. Begrüße ihn freundlich und dann kommt eine knackige Reklamation. Ja, und dann schildern wir unser Anliegen und zum Schluss mit freundlichen Grüßen und so weiter. Das überliest er dann wahrscheinlich schon. Wir sind nicht mehr so klassisch am Briefe schreiben wie früher. Ich erinnere mich zurück, ich habe selbst auch noch mal ein paar Briefe geschrieben in meiner Jugendzeit. Es war eigentlich nicht schlecht, war eine schöne Zeit. Vielleicht nehmt ihr euch auch einmal vor, mal einen Brief zu schreiben an einen Freund oder so. Und ein Brief hat irgendwie eine besondere Bedeutung. Ja, man bekommt ihn per Post mit dem Stempel und das ist irgendwie so schön und persönlich. Ja, eine WhatsApp ist schnell geschrieben und manchmal überliest man die sogar. Ja, vielleicht traut ihr euch nochmal, einen Brief zu schreiben. Aber so war das früher bei Paulus und zu der damaligen Zeit. Paulus stellt sich hier vor. Was wollte Paulus bezwecken mit diesem Brief? Er wollte Titus ermutigen, er hat Titus einige Anweisungen mit auf den Weg gegeben. Wir werden uns gleich noch ein bisschen über die Situation unterhalten, warum Titus Anweisungen brauchte, wo Titus zu der Zeit war und so weiter. Und genau, manchmal brauchen wir auch Ermutigung. Und ich glaube, Paulus hatte auch irgendwie so ein Gespür davon, oder da, wo er wusste, dieser Mann, dieser Mensch, dieser Mitarbeiter in Christus braucht auch Ermutigung. Und das macht Paulus immer wieder. Er hat nicht nur Gemeinden gegründet, sondern er war wirklich bestrebt, diese Gemeinden regelmäßig zu ermutigen, ihnen wirklich ja, wertvolle Hinweise oder Zurechtweisungen mit auf den Weg zu geben. Und das war auch hier in diesem Brief seine Absicht. Und vielleicht hier schon ein kleiner Blick auf uns. Ja, wir wissen, Titus war allein auf Kreta. Dazu werde ich gleich noch ein paar Sätze mehr sagen. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat, allein das Werk Christi zu tun. Natürlich hat er bestimmt schon einige im Glauben gewonnen und die ihm mitgeholfen haben. Aber ich denke manchmal an unseren Anatoli Koch, der irgendwie allein in Leipzig ist. Ja? Vielleicht sollten wir ihn auch ab und zu mal ermutigen. Ja, einige Brüder fahren noch regelmäßig hin. Es ist schön, dass man ihn unterstützt. Und aber lass uns mal auf uns schauen, auf unsere Gemeinde, in den Reihen. Kennt ihr Geschwister, die auch Ermutigung brauchen? Die vielleicht ja auch allein gelassen werden oder sich alleine fühlen? Dann möchte ich euch ganz herzlich auch ermutigen. Seht diese Geschwister, nehmt sie wirklich nicht nur in euren Gebeten auf, sondern vielleicht besucht ihr sie mal. Vielleicht nehmt ihr euch mal Zeit für sie, ein gutes Gespräch oder was auch immer. Ladet sie ein. Ich glaube, das geht in unserer Zeit so ein bisschen verloren. So habe ich zumindest das Gefühl. Wir haben viele Termine, wir haben so wenig Zeit und wir sehen einander nicht mehr so gut. Und ich wünsche euch, dass ihr wirklich einander wieder beobachtet. Schaut mal auf euren Nachbarn, wie es ihnen geht und ladet auch mal ein. Ich glaube, so ist auch hier. Paulus schreibt an Titus und ermutigt ihn durch diesen Brief. Dieser Brief war aber nicht einfach nur für Titus, er war auch an die Gemeinden gerichtet, die dort auf Kreta wahrscheinlich gegründet waren. Ja, es war immer eine Ermutigung für alle Christen. Und ich wünsche mir persönlich für mich, dass ich auch irgendwie diesen Blick habe, Menschen zu ermutigen. Im Kapitel 3, da sehen wir, dass wen Paulus diesen Brief mitgibt, das war der Zenas und Apollos. Diese sollten diesen Brief überbringen. Ja, damals gab es noch kein DHL. Alfred war auch noch nicht unterwegs. Und so hat man immer geguckt, wer begibt sich in der nächsten Zeit auf Reisen, und dann hat man diese Briefe mitgeschickt. Ja, für uns junge Menschen hier überhaupt nicht verständlich, ne? Wie das damals gewesen ist. Ja, heute ist wirklich, wir können überall in die Welt mit ein paar Sätzen über unserem Smartphone können wir Menschen erreichen ohne Probleme. Das ist wirklich eine Zeit, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und man wusste ja auch nicht, was da hinten los ist. Ja, man hat ja erst eine Nachricht bekommen, wenn einer rübergekommen ist und diese dann irgendeinen Brief weitergegeben hat. Das ist eigentlich unglaublich, was für ein Privileg wir heute haben. Ja, ich möchte vielleicht zum ersten Satz. Paulus schreibt hier, Paulus Knecht Gottes. Habt ihr euch schon mal so vorgestellt? Ja, so beginnt Paulus diesen Brief. Viktor Knecht Gottes, habe ich noch nie benutzt, diesen Ausdruck. Wenn Paulus eine Visitenkarte gehabt hätte, dann hätte er geschrieben, Paulus, und unten wird stehen Knecht Gottes. Ja, ich habe meine heute vergessen, ich wollte die mitbringen. Was steht auf einer Visitenkarte? Meine Firma, dann mein Name, meine Tätigkeit, wofür ich verantwortlich bin, dann meine Nummer und meine E-Mail-Adresse. So, und dann weiß einer, der etwas mit uns zu tun hat, okay, der und der Bereich, da ist der und der Mitarbeiter zuständig. Ja, und wir saßen vor ein paar Wochen, okay, ist schon ein paar Monate her, war ich in so einer Fortbildung und der Dozent sprach davon, was er vorher gemacht hat und so weiter. Er war Verkäufer und er sagt, sie waren mal alle zusammen so. Er hatte einfach eine Verkäuferstelle, hatte aber intern schon viele Sachen übernommen. Er hat die Ausbildung gemacht und alles Mögliche noch dazu. Und dann saßen sie zusammen mit Chef und einigen Kollegen und haben neue Visitenkarten erstellt. Und jeder durfte dann sagen, was er gerne wäre. Und jeder sagte, ich will Manager von das sein und der andere war auch irgendein Manager und so weiter. Und dann war er an der Reihe und er sagte, bei mir soll stehen Verkäufer. Und alle waren so verdutzt, weil er eigentlich im Rang viel höher war als die anderen, die sich alle Manager genannt haben. Und er sagte, ich bin Verkäufer. Die Tätigkeit, die ich tue, ist Verkäufer. Und ich manage das nicht, sondern ich bin einfach Verkäufer. Und ich glaube, manchmal ist uns sehr wichtig, was auf unserer Visitenkarte steht. Wer bin ich? Was steht dort geschrieben? Dass die Leute vielleicht etwas höher von mir denken sollen. Und Paulus, der ist so, der hätte ja auch Apostel hinschreiben können. Apostel war ja ein tolles Amt, war ein angesehenes Amt. Unter den Christen war er wirklich angesehen. Aber er sagt, Paulus, Knecht Gottes. Da habe ich mir wirklich, dachte ich, wow, das ist wirklich ein Bruder, wirklich ein Vorbild. Ja, er hat sich nicht angemaßt, etwas Großes zu sein, sondern er war, bezeichnet sich selber als Knecht Gottes. Ja, sehr attraktiv klang es nicht, aber Paulus wusste genau, wo er hergekommen ist. Und er hat sich immer da so gesehen, dass er ein Verfolger der Gemeinde war. Und das, was er erlebt hat, das war so eine Gnade, dass er nun das Wort Gottes weitergeben kann. Und er sagt auch oft, ich bin der Niedrigste unter euch allen. Ja? Wenn wir Paulus heute beschreiben würden, dann würde ich sagen, er war schon so ein Top-Apostel, oder? Ja? Unter den Glaubensvätern der Vergangenheit war Paulus schon ganz weit oben. Aber er selbst hat sich sehr erniedrigt. Und dieses Wort Sklave oder Knecht, das heißt im Griechischen Doulos. Das Wort bezeichnet einen niedrigen Sklaven, nicht irgendeinen, sondern einen niedrigen. Ein Gelehrter sagte mal, es war der demütigste und unterwürfigste Begriff, der unter den Griechen als unter den Sklaven gebraucht war. Und noch was dazu, es war auch das Wort für einen Menschen, der sich selbst entschieden hatte, ein Sklave zu sein. Ja, nicht irgendeiner hat Paulus so betitelt, sondern Paulus hat es aus freien Stücken ganz für sich persönlich so entschieden, dass er der unterwürfigste und der geringste Sklave ist. Und das ist für mich wirklich ein großes Vorbild. Und ich wünsche dir auch, dass du dich nicht selbst erhöhst, sondern dass Gott dich erhöhen wird. Wisst ihr, Paulus war Knecht, aber trotzdem hatte er eine hohe Stellung. Wisst ihr warum? Weil er im Auftrag Gottes unterwegs war. Weil er ein Kind Gottes war. Und egal welche Stellung wir haben, wir dürfen nie vergessen, in welchem Auftrag wir unterwegs sind. Ja, wir sind im Gottesauftrag unterwegs. Auch wenn ich der Kleinste unter Gottesfamilie, in der Gottesfamilie bin, bin ich immer noch ein Großer. Denn ich bin mit Gott unterwegs und das ist so wunderbar. Wisst ihr, manche Menschen arbeiten am Fließband und das ist jetzt nicht so ein attraktiver Beruf, aber wenn er sagt, ich bin am Fließband bei VW, dann ist das schon was ganz anderes. Dann ist man schon ein bisschen neidisch, dass der da arbeitet, ja? Weil der kriegt ein 13. und 14. Gehalt, der kriegt Weihnachts- und Urlaubsgeld und sonst was für Privilegien alle. Wir wissen, VW ist ein großer Arbeitgeber in Deutschland. Aber wir haben noch ein viel größeres Privileg. Wir haben den größten Arbeitgeber wirklich des Himmels und der Erde. Und wir dürfen Mitarbeiter dieses wunderbaren Reich Gottes sein. Und das ist so herrlich, ja, dass ich an diesem Gebilde mitarbeiten darf. Ja, an diesem Leib Christi. Das ist wirklich etwas Großartiges. Und ich wünsche dir, wenn du vielleicht noch gar nicht so viel für Gott tust, dass du das mal aus einer anderen Perspektive siehst und kennenlernst. An diesem Reich mitzuarbeiten ist etwas sehr Wunderbares und Herrliches. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mir ist aufgefallen, dass Gott uns nicht Knechte nennt. Wie nennt Gott uns denn? Kinder. Gott nennt uns Kinder. Herrlich, ne? Kinder Gottes. Gott nennt uns Geliebte. Wisst ihr, vielleicht fühlst du dich manchmal nicht so geliebt. Vielleicht fühlst du dich mehr ungeliebt. Aber Gott, der liebt dich unendlich. Der ist so ein liebender Vater. Und das hat er durch seinen Sohn bezeugt, dass er uns bis aufs Äußerste geliebt hat. Er nennt uns Freunde. Johannes 15, Vers 13. Ja, alle DLM-Leute könnten den auswendig aufsagen. Ja, er gab sein Leben für seine Freunde. Er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass man sein Leben für seine Freunde gibt. Und das ist herrlich. Jesus gab wirklich sein Leben für seine Freunde. Und er nennt uns Heilige. Wisst ihr, Gott ist so heilig, aber wenn du ein Gotteskind bist, bist du auch heilig. Genau so. Und das ist unbegreiflich. So nennt Gott uns. Das nächste. Paulus kannte ganz genau seine Berufung. Er wusste, wozu Gott ihn berufen hat. Und er kannte diesen Augenblick. Und er war ihm ganz präsent, wo Jesus ihm begegnet und ihm einen neuen Auftrag gibt. Ja? Bisher hat er die Gemeinde verfolgt. Aber jetzt wird er selber verfolgt werden. Und er war so entschlossen, wirklich seiner Berufung nachzugehen. Und ich wünsche dir auch, dass du deine Berufung erkennst. Jedes Kind Gottes ist berufen. Und Gott hat eine Berufung und eine Aufgabe für dich. Und wenn du immer noch nicht weißt, was du tun sollst, dann bleib wirklich in der engen Beziehung mit Gott. Bleib wirklich ständig dabei. Und Gott wird dir zeigen, was er für dich oder mit dir vorhat. Und wir müssen unsere eigenen Wünsche ein bisschen an die Seite legen und wirklich auf Gott hören, was möchte Gott von mir. Und er wird sich uns offenbaren, mit Sicherheit. Paulus spricht hier auch über die Auserwählten. Ein Thema, was Gemeinden spaltet. Ja? Bin ich auserwählt, bin ich nicht auserwählt, vorher ausgewählt oder nicht vorher ausgewählt. Ich werde darüber nicht viel sagen, ich will hier keinen Unmut anzetteln. Auserwählt sind für mich Menschen, die zu Jesus kommen. Jeder, der zu Jesus kommt, ist auserwählt. Und du bist auserwählt, wenn du ein Kind Gottes bist. Dann bist du auserwählt. Möge Gott dich segnen. Und wenn du noch nicht auserwählt bist, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann komme zu ihm. Denn er hat etwas Großartiges vorbereitet. Paulus spricht über Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Wisst ihr, ihm war sehr, sehr wichtig, dass er in der Wahrheit und im Glauben lebt. Es sollte uns nicht genügen, einfach den Glauben zu kennen, sondern wir sollten bemüht sein, den Glauben zu erkennen. Ja, viele Menschen machen sich auf den Weg und vergleichen diese Gemeinde, dann die Religion mit der anderen Religion. Sie lernen den Glauben vielleicht nur kennen. Sie lernen eine Religion kennen. Aber wir sollten ihn erkennen. Wir müssen Jesus erkennen. Das ist das Wichtige dabei. Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt auch viele Wahrheiten in der Welt. Ja? In der Psychologie, in der Wissenschaft. Es gibt viele, viele Wahrheiten, die gefunden wurden. Und wenn wir dir das Universum anschauen, wie viel entdeckt wurde, es sind auch Wahrheiten. Aber diese Wahrheiten, die können uns nicht frei machen. Und diese Wahrheiten bringen kein ewiges Leben, sondern einzig allein Gottes Wahrheit. Gott wird die wirklich in der Wahrheit an ihm bleiben, das ewige Leben geben. Und Paulus lebte in dieser Wahrheit und er war wirklich bemüht, in der Gottesfurcht zu bleiben. Und ich würde sagen, ich kann das wirklich so betiteln, er hat wirklich ein gottgefälliges Leben geführt. Und er sagt öfters auch zu seinen Mitstreitern, nehmt ein Beispiel an mir. Ja, er war wirklich entschlossen, vor Gott rechtschaffen zu leben. Und Galater 2, Vers 20, ich glaube, das ist so der Vers, den Paulus ja gelebt hat. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Also Christus lebte nicht selbst sein Leben, sondern er ließ Gott die Kontrolle über sein Leben. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel eines geisterfüllten Lebens in unserem Leben, wenn wir Jesus das Ruder geben, wenn wir Jesus unsere Entscheidungen in unserem Leben überlassen. Und wenn Jesus wirklich die Kontrolle über unser Leben haben darf, dann werden wir geisterfüllt sein und so leben, wie es ihm gefällt. Gott verheißt uns ewiges Leben. Das ist auch so ein wunderbares, ja, eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Das ist nicht ein Wunsch, den wir haben, sondern es ist eine Hoffnung. Wir wissen es, weil Gott ist ein Gott, der nicht lügt. Und alle seine Verheißungen in diesem Wort Gottes, die sind erfüllt und werden noch erfüllt werden. Und das ist das Herrliche. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es Wahrheit. Dann ist es auf jeden Fall felsenfest und sicher. Und Gott schenkt seinen Kindern ewiges Leben. Und wir als Christen sind nicht in erster Linie, oder wir leben nicht einen schönen Glaubensbekenntnis aus oder ein schönes moralisches Leben, sondern es bietet viel mehr. Gott bietet uns echtes Leben und ewiges Leben. Und wenn Gott in uns ist, der ewig und lebendig ist, dann werden wir auch ewig leben. In Johannes 3,16, da steht, glaube ich, der zentrale Vers der Bibel. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und wisst ihr, dieser Vers, das ist der Eckpfeiler des christlichen Glaubens. Und er betont hier sehr die Liebe Gottes, die zum Geschenk des ewigen Lebens führt. Und dort steht, dass wir das ewige Leben haben. Nicht, dass wir es erhalten werden, sondern dass wir es haben. Und das ist so wunderbar. Das beginnt schon hier. Das beginnt da, wo du dich für Jesus entschieden hast, wo du dich entschieden hast, mit ihm zu gehen. Da beginnt das ewige Leben in uns. Und dann wird es vollendet, wenn wir eines Tages in sein Reich kommen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, dieses Kapitel hebt auch hervor, dass das ewige Leben ein Geschenk Gottes ist, das durch den Glauben an Jesus Christus empfangen wird. Wisst ihr, das Wort geoffenbart in der Verkündigung im Vers 3, als Jesus auf diese Erde kam, das war eine Zeit, die genau perfekt war, wo das Wort Gottes sehr gut ausgebreitet werden konnte. Ich habe hier 5 Dinge aufgeschrieben, die ja die Ausbreitung des Evangeliums so gut vorbereitet hatten. Erstens, es gab eine gemeinsame Sprache, das war die griechische Sprache. Es war die Sprache des Handelns, der Wirtschaft, der Literatur, vielleicht ähnlich wie heute die englische Sprache. Und dadurch war diese Sprachbarriere nicht da. Das Zweite ist, es gab kaum Grenzen. Alles gehörte dem Römischen Reich. Ja, wenn wir jetzt die Paulusreisen zum Beispiel betrachten, dann sehen wir, dass Paulus ungestört durch die Türkei, durch Griechenland, durch Italien gewandert ist. Das war alles Römisches Reich. Und somit gab es keine Grenzen und keine Hindernisse. Das Nächste ist, es war nicht sehr gefährlich zu reisen, weil die Römer alles kontrollierten. Ja, man stand quasi unter dem Schutz der Römer. Es gab wenig Überfälle, die Seerouten, sie waren gesichert. Und für jemanden, der das Evangelium verbreitet hat, war es wirklich ein guter Zeitpunkt. Das Vierte, die Welt befand sich im Frieden. Ja, es gab wenig Kriege, ja. Es war ein Friedensreich und somit war es auch leicht, das Evangelium weiterzugeben. Und das Letzte war, die Welt wartete schon sehnsüchtig auf den Messias. Und ich glaube, die Menschen waren so empfangsbereit. Und das merken wir auch in der Predigt, in der Pfingstpredigt, wo Petrus predigt und sich so viele Menschen bekehren. Sie waren so hungrig nach dem Wort Gottes. Sie waren so hungrig nach dem Evangelium. Und das war genau der perfekte Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie sieht es bei uns heute aus? Ja, es sind nicht alle Gegebenheiten wie damals gegeben. Aber wir haben auch eine Sprache, mit der wir reden können. Wir haben heute auch ein ruhiges Leben hier in Europa. Es geht uns immer noch gut. Wir können über die Grenzen hinausgehen. Wir sind relativ sicher. Und ich weiß nicht, warten die Menschen auf das Evangelium? Wie ist eure Erfahrung. Aber wir müssen das Evangelium weitergeben. Jeder von uns hat diesen Auftrag mitbekommen, das Evangelium weiterzugeben. Und zum Schluss spricht er hier diesen lieben Bruder Titus an. Und Titus ist in der Apostelgeschichte nicht erwähnt. Vielleicht macht das einige stutzig. Aber wahrscheinlich ist die Reise von Paulus mit Titus nach dieser Zeit gewesen, nach der ersten Gefangenschaft des Paulus. Und wir können eigentlich aus dem 5. Vers rausschließen, dass Paulus auf Kreta gewesen ist mit Titus zusammen und nun Titus dort allein weitergeblieben ist. Und Titus war wirklich von der Persönlichkeit wirklich ähnlich wie Paulus. Es gibt nicht viel über ihn zu berichten, aber einige Stellen gibt es im 2. Korintherbrief. Ich möchte einfach einige Punkte erwähnen, wie Titus war. Er war ein echtes Kind nach dem Glauben gemeinsam mit Paulus. Vielleicht nennt Paulus ihn hier Kind, weil er durch ihn zum Glauben gekommen ist. Oder er nennt ihn Kind Gottes. Titus war ein echter Bruder des Apostel Paulus, lesen wir in 2. Korinther. Ja. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wer ist für mich ein echter Bruder? Hier ist natürlich der geistliche Bruder gemeint. Und wenn ich in die Gemeinde schaue, dann ich habe wirklich viele echte Brüder, ja, wo ich genau weiß, auf diese Menschen kann ich mich voll verlassen. Und sie würden mich unterstützen und sie würden helfen. Und ich bin dankbar für die Gemeinde, für euch alle, dass man sich wirklich aufeinander wirklich verlassen kann. Das Gleiche auch für die Schwestern. Ja? Wer ist wirklich eine echte Schwester im Glauben? Titus war ein Partner und Mitarbeiter von Paulus. Titus wandelte im gleichen Geist wie Paulus. Titus hatte sogar die gleiche Lebensweise. Es steht, er wandelte in seinen Fußstapfen. Also er tat genau das, was Paulus ihm vorgelebt hatte. Und Titus war ein Vorbild für die Gläubigen. Also er scheint ein sehr tüchtiger und verantwortungsvoller Mitarbeiter zu sein und den Paulus sehr, sehr schätzte. Und ich wünsche mir auch, dass ich so wirklich verantwortungsvoll sein kann und auf den man sich wirklich verlassen kann. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass das Evangelium weitergebracht wird. Das war auch so, dass der Appell an Titus in diesem Brief. Und zum Schluss schreibt er hier, Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir. Das ist ein Wunsch, der zur damaligen Zeit sehr üblich war. Aber ich glaube, den hat Paulus nochmal sehr hervorgehoben, denn er wusste genau, von wem Gnade, Barmherzigkeit und Friede kommt, weil er diesen wunderbaren Gott kennengelernt hat. Und mit diesem Wunsch möchte ich auch diese Predigt schließen. Ich wünsche euch auch wirklich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden mit Gott. Möge Gott wirklich euch leiten, euch führen und Kraft geben für den Alltag, für den Auftrag, den wir haben, den wir gemeinsam erfüllen. Amen. Ich möchte kurz beten mit euch. Herr Jesus, danke, dass du uns durch diesen Brief an Titus einige Wahrheiten offenbart hast. Herr, wer bin ich im Reich Gottes? Bin ich ein tüchtiger Mitarbeiter? Bitte stärke mich in dem, dass ich wirklich mutig bin, meinen Aufgaben nachzugehen. Und wirklich im Hinblick auf dich, denn du hast uns erlöst, du hast uns das ewige Leben geschenkt und ich danke dir dafür. Herr, segne auch die Gemeinde, segne meine Geschwister hier alle, dass sie auch mutig sind im Glauben, vorangehen, tüchtig sind. Herr, dir zur Ehre.